Wir begrüßen unsere Gäste hier im Studio. Heiner und Heiner von Octafish und Hasa. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hoi, moin, moin.
Das war Hasa mit umbenannte Raumfahrt. Hasa wie NASA und umbenannt statt unbemannt. Da geht es in die Richtung, ja, die dir vorschwebt mit deiner Space Sound.
Absolut, absolut. Und es ist natürlich, sagen wir, auch ein gewisser erster kleiner Lackmustest, wer hier humormäßig willens bzw. in der Lage ist, sich darauf einfach einzulassen, auf das Spiel mit Worten, das Spiel mit Sprache, das Spiel mit Dialekt, aber vor allem natürlich das Spiel mit Musik.
Und das gibt's live zu hören mit euch beiden, auch nicht irgendwie ein Konzert, wo ihr so nacheinander spielt, wie man das kennt, sondern ihr wollt ein wirkliches Doppelkonzert mit stetem Wechsel machen am 12. Oktober im Sudhaus hier, keine 50 Meter weg von unserem Studio und deswegen dann auch live im Radio. Wie kamst du dieser Kooperation? Wie habt ihr euch gefunden und für dieses Konzept auch entwickelt?
Ja, wir haben uns gefunden, das war vor 2 Jahren, da kam der Heiner auf mich zu, da haben wir im Franz K. gespielt, unser Tour-Opener, und dann stand plötzlich der Heiner vor mir und wir haben festgestellt, wir haben unheimlich viele Gemeinsamkeiten und dann haben wir uns mal getroffen. Und wir haben dann Hasa zusammen und jetzt haben wir gedacht, jetzt probieren wir es mal. Es ist ein Experiment, wir haben es noch nie gemacht, aber ich denke, das wird ein Knaller.
Ja. Nee, wir sind tatsächlich, wie wir einfach festgestellt haben, doch kompatibel, sehr unterschiedlich in der Auslegung, was das weite Feld, sagen wir mal, Jazzrock ist immer ein schwieriger Begriff, weil da auch vieles drunter passt, was man jetzt nicht sieht, aber sagen wir so, auch die gemeinsamen Wurzeln und das, was man daraus gemacht hat, in ganz unterschiedliche Richtungen, die trotzdem, sagen wir mal, so die Bands sind sich musikalisch sympathisch, sage ich auch mal so beinahe so im chemischen Sinne, ne? Und mich hat es schon lange gereizt. Ich würde gerne mal sehen, wie viel man davon realisieren kann, aber ich finde Abende, wo mehrere Bands zu hören sind und das in einem interessanten und, ich sag mal, vor allem auch professionellen Ablauf ist, dass es keine endlosen Umbauzeiten gibt und so weiter. Also eher eine Revue. Ein Revue-Ansatz, wo auch einfach Nummer auf Nummer kommt, aber das eben mit denen, eine Band, wir haben beide, sind sehr technikaffine Bands mit einem relativ komplexen Aufbau auch, und von dem her war das natürlich auch der Theatersaal im Sudhaus eigentlich ideal, tatsächlich einen komplett parallelen Aufbau zu machen und jetzt eben auch die Spielzeiten der Bands und die Setlisten so ineinander anzupassen, dass man eigentlich nahtlos ungefähr so in der Viertelstunden-Einheiten Octafish und dann Hasa und dann wieder umgehört hat. Und wir haben das auch simuliert, dass wir praktisch die Programme, die wir rausgesucht haben, schon mal ineinander geschnitten haben. Und alle finden es super bis jetzt. Ne? Ist super interessant und sehr unterhaltsam, meine Meinung.
Ja, und es schwebt. Das ist auch die Gemeinsamkeit, die wir irgendwie haben. Immer ein bisschen Frank Zappa im Raum.
So ist es.
Das haben wir früher viel gehört und ja. Das ist so die Gemeinsamkeit der beiden.
Genau,
Bands.
Das sind schon die Wurzel. Ich habe mir sogar schon überlegt, Heiner, ob wir nicht einen kleinen Schrein mit reinstellen mit einer Kaffeemaschine und ein Päckle Winston oder sowas, dass er sich vielleicht aus höheren Sphären angezogen fühlt oder sich zumindest freut.
Ja. Was sind das für Assoziationspunkte? Kaffeemaschine und Winston, hat er die geraucht?
Ja,
und
das kaffeesüchtig? War ja, das war ja ein strikter Anti-Drogen, immer feste gegen Drogen gewettert, aber selber natürlich extrem koffeinsüchtig und, also ich würde mal sagen, 60, 80 Zigaretten aufwärts. Winston war die Marke.
Winston from Kingston.
Genau.
Ist es immer. Was fasziniert euch an Zappa? Was ist seine ikonische Gestalt? Was macht die aus?
Was macht Zappa aus? Oder was hat ihn ausgemacht? Und auch heute noch, es ist einzigartig, was er gemacht hat, musikalisch und auch sehr komplex, kaum gut kopiert und ja, viel Humor in der Musik.
Und das ist das, was ihn eigentlich, sage ich mal, vor allen Fähigkeiten und vor diesem beinahe schon wirklich universal, man muss mit dem Begriff Genie vorsichtig sein, das ist ja alles genial, ne? Aber da müsste man auch mal vielleicht mal ein paar Jahrzehnte oder Jahrhundertchen warten, bevor man gleich wieder mit Genie auspackt. Aber sag mal, dieses Universaltalent, und ich halte ihn persönlich einfach bin jetzt kein Akademiker, auch was den Musikbetrieb anguckt, aber auch was seine E-Musik-Themen oder Orchesterwerke angeht, ne, das in der Kombination mit dem, wie er im Rock- oder im Popmusikbereich gewirkt hat, das ist für mich schon der bedeutendste amerikanische Komponist, wenn nicht sogar eigentlich weltweit, was das kompetente, umfassende, genreumfassende Schaffen angeht. Und ich denke letztendlich, dass er über weite Strecken einfach auch eine arme Sau war, weil er, und das ist praktisch das Jazzrock-Problem, vergrößert auf E-Musik und U-Musik, die in der U-Musik, wo er mit Songs wie Titties and Beer und Dynamo Home und so weiter Popmassen gezogen haben, die haben praktisch die Orchesterwerke, das war halt irgendwie weird shit, ne? Das hat man halt irgendwie mitgemalt, der Typ ist ja eh verrückt und so weiter. Ne? Und in der E-Musik, das ist halt irgend so ein, die waren dann einfach auch wieder entsprechend arrogant genug, das ist irgend so ein Rocker, der Noten schreiben kann und so weiter. Und ich glaube, dass ja nur sehr spät, also ich habe mich schon auch, sag mal, mit dieser Sache auch lektüremäßig recht intensiv beschäftigt, weil das einfach auch die Tragik so ein bisschen schon mitzieht, dass er, denke ich, für die Sachen, die ihm wirklich wichtig waren, eigentlich nicht die Anerkennung bekommen hat, die er verdient hätte, Einfluss hatte.
Ja, welchen Einfluss hatte Zappa konkret auf euch, auf eure musikalische Laufbahn so inspiriert? Klar, aber...
Gut, wir haben als Jugendliche natürlich viel Zappa gehört, das ist ganz klar. Aber wir haben auch andere Musik gehört und Frank Zappa hat ja ein riesiges musikalisches Erbe hinterlassen und es gab nochmal einen riesigen Boom. 1993, als er gestorben ist, gab es nochmal einen riesen Boom. Wir haben mit Octafish uns da ein bisschen draufgesetzt, haben damals auch viel Frank Zappa Sachen gespielt und es gab diese großen Festivals in Bad Doberan, wo dann wirklich Zappa-Cover-Bands kamen und wir machen zwar keinen Zappa-Cover, aber wir haben dann so ein bisschen mehr Zappa in unsere Musik reingepackt, um auf diese großen Festivals zu kommen. Und da sind wir auch viel in Kontakt gekommen mit Musikern, die schon mit Frank Zappa gespielt haben. Und das war eine tolle Zeit. Insofern hat er uns doch sehr beeinflusst als Band. Aber es gab natürlich noch jede Menge andere Einflüsse. Und mittlerweile haben wir unseren eigenen Sound gefunden. Dieses Industrial Fake Jazz, was wir damals schon genannt haben. Das ist eine Fusion zwischen den ganzen Stilen, die es damals gab. Es gab diese Knitting Factory Avantgarde-Geschichte. Der Jazz war irgendwo ein bisschen muffig. Es gab Fusion Jazz, es gab Prog-Rock und dann gab es halt auch noch viel dieses Frank Zappa und King Crimson Geschichten. Und irgendwo dazwischen haben wir immer unsere Lücke gesucht, beziehungsweise wir hatten von allen ein bisschen was und Zappa war ein Teil davon. Und ja, mittlerweile haben wir unseren eigenen Sound.
Industrial Fake Jazz, was ist daran fake?
Ja, weil es kein Jazz ist. Also es ist von diesen ganzen Stilistiken, die da eine Rolle spielen, ist es eigentlich immer nur ein Teil. Aber es ist definitiv kein Jazz, weil wenn man Jazz macht, macht man in der Regel nur Jazz.
Und was ist Industrial?
Industrial, das ist dieses Zeitalter 90er Jahre, da war ja alles so ein bisschen Industrie. Und gerade durch diese Knitting Factory, was da kam, das war ja auch ein Boom hier in Tübingen. Da gab es ja auch große Festivals und es klingt halt ein bisschen industriell. Einfach mal reinhören.
Das Schwäbische spielt eine große Rolle bei dir, bei Hasa, ja?
Ja, aber als, sagen wir mal, als zusätzliche interessante Klang- und Humorquelle, so sehe ich das. Ne? Das ist immer, ich schleppe das so ein bisschen mit. Hasa macht hier Mundartrock und ist das wie Schweißfuß, das ist wohl eine Kribbeneck. Und dann muss ich doch immer wieder abwehren und korrigieren und sagen, nein, weil, ja, es ist Schwäbisch, aber es geht nicht um Botschaften, sondern es geht wirklich um das Schwäbische in allererster Linie mal einfach als Klangmaterial. Und was ist interessant am Schwäbisch als Klangmaterial gegen Hochdeutsch? Ganz klar natürlich erstmal das grundsätzlich Weichere, was den Klang angeht. Nasale, es ist sehr nah zum Französisch. Es gibt auch ein Hasa-Lied, Funkel, Funkel, wo es nahtlos aus Französisch in Schwäbisch rausgeht und wieder rein. Und meine Maxime einfach ist so ähnlich wie bei der Oper auch, dass ich sage, die Sprache ist Klangmaterial. Und wenn dann noch Zeit und Lust und Humor übrig ist, dann gucken wir mal, was kann man denn da an Sinn oder Tiefsinn oder Schwachsinn und Unsinn machen. Ich bin ein großer Wortspielfreund, was ich mit unbenannte Raumfahrt natürlich auch schon definiere. Ich möchte unterhaltsam sein. Als erster Linie für mich, also mit dem, was wir machen, werden wir keine Hitparaden stürmen, aber es gibt Leute, die auch die Bereitschaft haben, sich auf das einzulassen, was wir machen. Ich denke, das ist eine weitere Gemeinsamkeit von Oktafisch und Hasa, dass wir einfach, sag mal, mit einem Musikkonzept unterwegs sind, wo man nach dem ersten Mal hören eigentlich maximal sagen kann, das höre ich mir nochmal an. Und das ist die große Brücke für mich auch zu dem musikalischen Gesamtkunstwerk Frank Zappa, dass man sich die Sachen sehr, sehr oft anhören kann und immer wieder was Neues entdeckt und auch eine Beziehung dazu entwickelt. Und das finde ich was ganz Schönes. Und sag mal, das war schon in den, wenn man jetzt auf die 70er Jahre zurückblickt, ne, wo es noch eine LP, eine Hörkultur gab, ne, wo es auch Sachen für den alsbaldigen Verzehr bestimmt hat, ist ja auch okay. Aber heute ist ja praktisch alles für den sofortigen Verzehr bestimmt. Ne? Und ist ja auch okay. Wir wollen ja auch nicht die Welt verändern, aber wir wollen in diesem Musikbiotop bieten wir eine Ecke an, die wir einfach interessant und unterhaltsam finden.
Ihr habt ein Motto gewählt für die Veranstaltung, krass und jazzig, Jazz und Klassik, sondern krass und jazzig. Mhm. Was steckt da dahinter? Auch wieder Humor und ein Wortspiel?
Ich fürchte ja. Ich fürchte ja. Und weil wir natürlich, sagen wir mal, mit unserem Sound da schon am äußersten Ende des Jazz- oder Jazz-Spektrums dieser Jazz- und Klassik-Tage sind, aber finde es super, dass sie dafür offen sind. Darum geht es ja einfach auch, dass man mit Exoten solche Sachen einfach auch ein bisschen begleitet und Akzent setzt. Das Stichwort zur Wüstenwelle, die mit bemerkenswerter Unkompliziertheit und Spontanität auf den Vorschlag eingegangen ist, dass wir das Ganze tatsächlich als eine Live-Übertragung machen. Das hat mich einfach sehr gereizt. Ich mag den Theatersaal sehr, das ist eigentlich in Tübingen meine Lieblingsspielstätte, weil der sehr, sehr gut klingt und sehr flexibel ist, einfach durch die Breite, dass wirklich zwei Bands, sind dann nachher doch schon 10-11 Mann auf der Bühne und beziehungsweise Männlein, Weiblein, ich glaube, wir haben genau, also ist ein kleiner Aufriss da, aber klingt immer gut und durch diese Tribünensituation ist das toll. Und wir wollen jetzt mal schauen, wie viele Zigtausende sich da drauf machen. Aber Streaming ist ja ein Riesenthema für Bands gerade, ne, seit Corona. Und ich habe mir einige Sachen da schon angeschaut und ich möchte da, weil ich jetzt ja nicht nur Musik mache, sondern eben auch als Produzent sozusagen zugange bin, wollte ich einfach mal ein paar Sachen ausprobieren, die über das normale jetzt Streamer, das heißt, da stehen maximal drei Kameras und man schaltet hin und her und das guckt sich kein Mensch bis zum Ende an und vor allem ist die Gewichtung auf der Optik einfach falsch. Der Rechner ist nach wie vor ein visuelles Medium, ne? Und wenn es hochkommt, Quaken an der Seite, aus dem Computerlautsprecher was raus. Deshalb wollte ich, so meine kindliche Vorstellung, dass die Leute Radio noch zumindest über eine bessere Anlage hören. Und das lohnt sich bei beiden Bands, vorne dran bei Oktafisch, wie man an der LP hört. Das ist, da kommt schon HiFi runter auch von der Bühne. Und das wollte ich einfach mal über Radio transportieren.